Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
Moin, moin. Diesmal eine norddeutsche Begrüßung, Mackie, weil wir einen Gast heute haben, der aus dem Norden kommt. Aber erstmal, hallo Mackie, ich hoffe, dir geht's gut.
Moin, und Lars, mir geht's gut.
Kannst die Weihnachtszeit genießen.
Ich habe die Weihnachtszeit, bin da sowas von mittendrin gerade, eine Weihnachtsfeier jagt die nächste und freue mich, dass wir wieder zusammengekommen sind, dritter Advent, können wir ja ruhig sagen, wann wir hier aufnehmen und wen hast du denn mitgebracht als Gast?
Ja, dritter Advent sind wir zu dritt, müssen wir jetzt am vierten Advent noch jemanden dazu holen, damit wir vier sind vielleicht.
Du, ne? Wenn du die Messlatte so hochlegen willst, dann machen wir das.
Vielleicht kriegen wir ja Zwillinge. Schauen wir mal. Bodo, dein Bruder ist kein Zwilling, das weiß ich, aber ich weiß, dass du einen Bruder hast. Bodo und ich, wir kennen uns schon, ich weiß nicht, 10 Jahre plus irgendwie sowas. Haben uns über die Arbeit kennengelernt und teilen neben denen viele, viele Interessen auch die Leidenschaft für alte Autos und haben viel auf Oldtimer-Messen miteinander verbracht. Und da hat sich Bodo immer als Garant für Wissen, Fahrzeuge 70er, 80er, 90er, 80er, 90er würde ich sagen. Aber da kannst du gleich selber mal was sagen. Hallo Bodo.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Herzlich willkommen.
Danke. Sehr, sehr gerne, ja. Was eher 80er, 90er Fahrzeuge, glaube ich, ist so dein?
Ja, Kindheit. Also ich bin 1967 geboren und von daher fing das schon in den 70er Jahren an und ging dann bis in die 90er, ja.
Ja, und viele, die Bodo kennen, wissen das schon und auch Mackie habe ich das natürlich schon ein paar Mal erzählt, aber es ist, wenn dann jemand mit einer Fahrzeugbezeichnung um die Ecke kam bei so einer Oldtimer-Messe, wo das gesamte Team mit einem Fragezeichen dastand, redet er wirklich von einem Auto, dann kam Bodo mit Wankelmotor oder ohne um die Ecke, so wie das. Also dieses Fahrzeug kann auch keiner kennen, aber irgendwie kannte es. Wie kommt das, Bodo? Warum kennst du diese Fahrzeuge aus dieser Epoche so gut? Also gibt's da, magst du die besonders oder wurdest du gezwungen?
Ja, ich bin damit quasi groß geworden. Ich hatte schon in der Vorbesprechung gesagt, ich habe als Kind 5 Jahre in Südafrika gelebt, als es noch keinen Fernseher gab. Und mein Bruder und ich, alles, was wir hatten, waren Bücher und das waren halt Autobücher. Es gab halt lange Autofahrten und da wurden Listen geführt, da wurde um die Wette geraten, welches Auto da entgegenkommt und so hat sich das aufgebaut und das Interesse für Autos war immer da und ging dann auch immer weiter und hat mich eigentlich bis heute begleitet, ja. Und da hat man halt einiges gesehen und notiert und geguckt, ne?
Ja. Wir konnten uns ja schon mal einen Eindruck machen. Wir hatten ja neulich mit Bodo telefoniert und da hat Bodo mich ja auch überzeugt von seinem Wissen. Da haben wir ja schon gefachsimpelt am Telefon. Aber ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt so weiter ins Thema einsteigen, machen wir doch erstmal den Boxenstopp, den wir mit all unseren Gästen machen. Zuletzt mit Steven Gätjen und jetzt endlich wieder ein Gast bei uns. Bodo, ich würde dir gerne 5 Fragen stellen im Rahmen unserer Rubrik Boxenstopp. Die erste Frage, Oldtimer oder doch lieber ein modernes Auto?
Auf jeden Fall Oldtimer, aber auch vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Youngtimer, aber auch zum Alltag ein modernes Auto. Also ich fahre da zweigleisig, ich habe auch immer noch eine Faszination für neue Autos, aber hat halt den Stempel der 70er und 80er Jahre drauf.
Sehr schön. Zweite Frage, offen oder geschlossen?
Also bei mir immer geschlossen, die Autos. Ich habe Freunde gehabt, die haben Cabriolets gehabt. Es waren oft italienische. Ich konnte mit 1,90 Meter nicht ordentlich drin sitzen und musste über den Scheibenrahmen gucken. Ich bin sehr viel X4, X19 gefahren. Ich bin sehr viel Alpha Spider aus den 70er Jahren gefahren. Aber ich fühle mich nicht wohl. Cabriolet ist mir zu windig, zu laut. Ich sitze da nicht ordentlich. Vielleicht muss ich mal ein Mercedes probieren. Oder nee, ich bin auch mal Pagode von der Schweiz nach Deutschland gefahren und fand auch Pagode fahren für mich nicht entspannt.
Ja, du bist halt auch wirklich groß gewachsen, muss man dazu sagen. Also die Autos, die du gerade genannt hast, das Bild stelle ich mir schön vor, wie der im Fiat Spider sitzt. Da guckst du ja mit Sicherheit über die Scheibe drüber. Dritte Frage. Fahren oder in die Garage stellen?
Nein, auf jeden Fall fahren. Ich gucke mir gerne Autos in Sammlung an, aber für mich müssen Autos bewegt werden, muss gefahren werden, muss geschraubt werden, muss benutzt werden, darf Patina haben und ich freue mich, wenn ich ein Auto auf der Straße in Bewegung sehe. Also wenn ich das ist für mich noch ein schöneres Erlebnis, als wenn ich das irgendwo in der Garage sehe.
Sehr schön. Und Straße ist das Stichwort für die vierte Frage, die vorletzte Frage. Was wäre denn die schönste Strecke für einen Oldtimer-Trip für dich?
Also ich bin Sommermensch, ich bin Lichtmensch, Meermensch. Für mich ist das Schönste im Sommer in Südfrankreich oder Spanien auf einer Küstenstraße mit dem Auto zu fahren, das Motorgeräusch zu hören, die Sonne scheint. Also das ist meine Idealstrecke.
Perfekt. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Du hast dich in meinen Augen eigentlich schon längst prädestiniert für diesen Podcast. Die Qualifikationsrunde hast du eigentlich schon bestanden, aber trotzdem letzte Frage. Was verbindest du mit deinem Oldtimer, wenn du mal einen gehabt haben solltest oder wenn du auch aktuell einen hast?
Also bei mir sind es immer ganz viele Kindheitserinnerungen, die ich damit verbinde. Ich habe auch mir deshalb einen VW-Bus gekauft. Das war in der Kindheit schon immer ein Traum, Westfalia VW-Bus zu haben. In Südafrika fuhren die rum als T2 und ich konnte mir das nie leisten als Student, habe immer auf die Preise geguckt und irgendwann hatte ich dann mein VW T3 und ich hatte immer eine große Affinität zu Luxuslimousinen, ich weiß nicht warum, so gleiten, groß, leise. Und dann habe ich mir mit meinem Sohn irgendwann zusammen einen 7er BMW E38 gekauft und mich verbindet einfach Kindheitserinnerungen und die Farben, die Materialität. Und ja, das ist so, was mich damit verbindet. Und ich habe den VW-Bus habe ich mittlerweile auch schon seit fast 25 Jahren.
Also großartig. Vielen, vielen Dank, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Wie gesagt, Lars, ich glaube, er hat sich qualifiziert, bei uns hier weiter mitzumachen. Ich übergebe das Mikrofon an dich.
Ja, na gut, ich wusste, Bodo und ich, wir kennen uns ja, wie gesagt, schon einige Jahre, viel Zeit miteinander verbracht. Lustig ist, dass er, wenn wir zusammen über eine Messe gehen, er sich immer sehr erfreut, wenn er ein französisches Fahrzeug sieht in einer komischen Farbe, also aus meiner Sicht komischen Farbe. Also es darf gerne lila sein oder irgendwie ein komisches, also auffälliges Grün. Ich versuche mal, das Abwertende wegzulassen, weil ich das auch gar nicht unbedingt so meine. Also es ist eher, was ich mit komisch meine, ich eher auffällig, zeitgenössisch. Ne, das findet Bodo immer gut und fährt aber dann, fahren tut er dann doch deutsche Fabrikate, weißt du?
Na, das ist nicht ganz richtig. Ich habe sehr viele Franzosen gehabt. Es war immer ein Traum von mir, auch einen großen Citroën mit Luftfederung zu haben. Und ich habe auch 2 oder 3 Jahre einen Citroën XM gehabt. Und ich wollte immer einen CX haben. Und meine Frau will immer noch eine DS haben. Also ich habe ganz viele französische Autos gehabt. Ich habe Peugeot gehabt. Ich habe Citroën ZX gehabt. Ich habe Renault Laguna gehabt. Ich habe immer Winterautos gehabt. Der VW-Bus kam immer in die Garage im Winter und dann musste immer ein Überbrückungsauto her und da gab es halt dann einige kuriose Sachen und da gab es auch viele Franzosen, ne?
Aber das finde ich ja spannend, dass du sagst, als Winterauto dann solche Autos zu nehmen, weil die werden ja in meinen Augen schon auch wieder fast zu schade, als dass man sie im Winter halt bewegt.
Ja, aber das war ja vor 20 Jahren. Ich habe den VW-Bus seit, wann habe ich den gekauft? Zur Jahrtausendwende. Also ich habe den 2000 gekauft und da war ein Renault Laguna, normales Auto oder ein Citroën XM. Den habe ich nicht als Winterauto gehabt, den habe ich als Familienauto gehabt. Meine Frau hat den gehasst, weil sie immer warten musste, bis die Hydropneumatik auf dem richtigen Stand war. Und immer irgendwie ein Druckzylinder war immer nicht ganz okay. Ja, nee, aber sonst die anderen Autos, das waren damals so billige Autos. Ein Renault Laguna, das war das erste Auto, was wir hatten, was sprechen konnte und was Xenonlicht hatte. Das war lustig, ja.
Ja, wunderbar. Okay, dann ist es ja so, dass wir betreutes Lesen hier machen. Also wir stellen Zeitschriften vor. Dieser Kommentar betreute Lesen kam mal von einem Zuhörer. Deshalb benutzen wir das immer wieder gerne, weil wir das so passend finden, dass das eigentlich dazugehört. Und ich würde mal anfangen, den Gast anfangen zu lassen. Würde sich vielleicht im ersten Moment so anfühlen, dass sich das so gehört. Aber damit du einmal dich ein bisschen eingrooven kannst und hören kannst, wie wir das so machen und wie wir da so drüber reden, dann hast du die Chance, dir das einmal anzuhören und auch natürlich zu kommentieren, was ich da so vorstelle und dann weißt du schon ein bisschen mehr, was auf dich zukommt und dann brauchst du nicht.
Ich möchte dir aber trotzdem einmal ganz kurz reingerätschen. Du hast ja gerade gesagt, dass wir einen Zuhörerkommentar hatten, der das betreute Lesen hier reingebracht hat und das möchte ich gleich zur Gelegenheit nutzen und aufrufen dazu. Kommentiert unsere Folgen, abonniert uns, lasst uns ein Like da, bimmelt die Glocke, was auch immer man alles machen kann. Das hilft uns sehr weiter, wenn wir Kommentare von euch bekommen, dann haben wir ein Feedback, wissen, wo wir stehen. Und das ist natürlich auch für den Algorithmus bei den Podcast-Anbietern für uns von Interesse, dass wir da ein bisschen hochgespült werden. Wir freuen uns jedenfalls, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. An der Stelle können wir jetzt schon mal sagen, die Gelegenheit wollte ich bloß gerade einmal nutzen und dann Lars, für dich jetzt das erste, die erste Zeitung, das erste Magazin, was hast du uns mitgebracht?
Ja, die öfters zuhören, die wissen ja, dass ich einen Zeitschriftenladen habe mit einer überdurchschnittlichen Auswahl in Göttingen. Und dieses Mal ist mir echt schwer gefallen. Es gab viele Zeitschriften, die ich interessant fand. Diesmal waren auch ein paar mehr amerikanische Zeitschriften da, auch welche, die ich noch gar nicht kannte. Also nicht amerikanische Zeitschriften, sondern Zeitschriften mit amerikanischen Oldtimern, so muss ich das sagen. Also deutsche Zeitschriften mit amerikanischen Oldtimern. Ich weiß aber, dass ich da ja zu einer Randgruppe gehöre, innerhalb der Randgruppe. die amerikanischen Oldtimer nicht immer so beliebt sind, wie auch immer. Und dann ist mir so beim Rumgucken, bin ich einmal um die Ecke gegangen und dann ist mir die Motor Classic in die Hand gefallen und zwar gar nicht die aktuelle Ausgabe, sondern schon ein aktuelles Sonderheft und zwar heißt es Spezial Oldtimer und Geld 2024. Und da sind 1800 Modelle drin aufgeführt, also schon eher buchähnlich. Die Überschrift der Titelseite ist eben Oldtimer fahren, große Freude für kleines Geld. Und das fand ich spannend, weil, wie Bodo gerade auch schon gesagt hat, und so geht's ja eben auch vielen, unabhängig eigentlich vom Lebensabschnitt, das eine oder andere würde man ganz gerne, man würde vielleicht gerne einen Oldtimer fahren, aber dann ist es zu teuer. Und hier kann man für 12,90 Euro kostet die Zeitung, glaube ich, diese Ausgabe. Genau, 12,90 Euro ist natürlich nicht so wenig Geld, aber man kriegt halt, wie gesagt, das ist eigentlich eher ein Buch, kriegt man 1800 Fahrzeuge, wo eben das Pricing eingestuft ist und die haben sich dann einzelne Fahrzeuge rausgepickt, die dann halt nicht so utopische Preise haben, ist viel Rat auch da drin und Erklärungen und auch ein paar so Autos, die nicht jeden Tag auf der Straße sind, die ich aber sehr schön finde, weil wie zum Beispiel haben sie hier ein Lancia Delta HF drin, Integrale, ne, heißt der Lancia Delta HF Integrale und das ist schon irgendwie ein Auto, was nicht so gängig ist, aber hat schon ist irgendwie cool, finde ich. Also ist ein schönes Fahrzeug, was dann jetzt ja auch noch nicht so lange ein Oldtimer ist, sondern ich glaube gerade so, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Vom Bauen her, genau. Und das soll heute meine Leseempfehlung sein. Und wenn ihr ein Auto habt, wo ihr sagt, Mensch, das würde mich doch mal interessieren, dann kann man halt hier auch ein bisschen mehr drüber lesen. Die haben auch einen Ferrari 308 hier drin zum Beispiel. Also alles, das sind nicht so die High-End-Fahrzeuge. Ein paar sind dabei, wo man trotzdem sagt, puh, das ist jetzt ja doch eine ganze Menge Geld. Interessante Fahrzeuge. Auch für dich, Bodo, ein Renault 4 CV.
Ja, sehr schön.
Ich zeig mal das Bild, weil wir sehen uns über Kamera.
Ja, das Sahneschnittchen ist das.
Sahneschnittchen, genau. Das ist natürlich, wenn man über den Renault 4C spricht, dann CV heißt er, ne? Dann hat man nicht immer unbedingt dieses Bild vor Augen. Deshalb Instagram mal gucken, da werde ich das werde ich das reinstellen. Und ja, Porsche Boxster haben sie hier drin mit dem den 986 zum Beispiel. Und also die berichten ein bisschen intensiver über die Fahrzeuge, gehen ein bisschen tiefer ins Thema rein. Auch ein C-Kadett oder Kadett C heißt er, glaube ich, so rum ist richtig, ne? Opel ist nicht so ganz mein Thema. Und natürlich, Mackie, haben sie auch Mercedes hier, ne?
Oh, ich bin beruhigt.
Einmal den 500er SL natürlich, ne? Aber ich glaube, der wird sich, der ist ja im Moment, ich glaube, das ist der R129, den sie hier drin haben. Das ist immer sehr unterschiedlich, wenn ich mit Leuten über dieses Fahrzeug rede, weil ich glaube aber, dass der Potenzial hat für die Zukunft. So, dass, also der ist im Moment ist ja noch underrated, sagt man, glaube ich, so im Neudeutsch. Ne?
Du meinst Modellreihe 129?
Ja.
Ist dann nicht underrated, genau. Ist doch schon jetzt schwer zu bekommen im anständigen Zustand und zu einem bezahlbaren Preis.
Ja, so. Nicht verbastelt, ja gut, das stimmt natürlich, ja.
Also die sind schon längst, also es sind schon ja sind ja nicht mal irgendwie Future Classic, sondern R129 ist ja etablierter Oldtimer mittlerweile.
Aber es gibt immer sehr schwankende Meinungen dazu, ne? Das ist das, was ich damit meine. Also es gibt ein paar Autos, eine Pagode zum Beispiel, da sagt eigentlich fast jeder, ja, sieht schön aus. Und dann gibt's natürlich die Abas, ne? Oder warum man sich das gekauft hat oder warum man sich das nicht gekauft hat. Und beim R29 ist es nicht immer so. Also manche, ich treffe auch immer mal wieder Leute, die sagen, oh, das ist mir zu präsent, das Auto oder wie auch immer, ne?
So, man kann es nie allen recht machen, aber
nee, das sowieso
wir nicht. Drei wissen doch, dass ein 129er ein wunderschöner Oldtimer ist.
Ja. Ja. Dann haben sie ja noch einen 850 T5R drin zum Beispiel. Also das ist, das weiß ich noch, als ich noch nicht so lange meinen Führerschein hatte. Das war so ein Kombi, wo ich gesagt habe, Mensch.
Also für all die das nicht wissen, welche Marke das ist, du sagst so selbstverständlich 850 Volvo.
Ja, natürlich, ein Volvo.
Natürlich.
Na, wer kennt denn den 850 nicht?
Wer kennt den Backstein nicht?
Und dann noch den T5R.
Ja.
Ja, aber das ist ein schneller Backstein.
Auf alle Fälle. Auf alle Fälle.
Ne? Und damals war noch nicht Schluss bei 180, wie das heute, oder 190, ich weiß gar nicht, wo die, irgendwo sind die abgelegt, die neuen Modelle. Ja, das macht mir natürlich Probleme, ne?
Ja.
Ja.
Ich glaube nicht, dass man mit so einem Backstein, auch wenn es der schnelle ist, heutzutage noch so auf die Tube drückt. Aber nein, das ist ein echter Klassiker, der ist echt cool.
Nein, das ist ein Klassiker, ja. Und dann haben sie den auch noch in dieser Vorführfarbe, die ja damals war, in Gelb, haben sie den hier abgelichtet.
Und Fünfzylinder, schöner Sound, ne? Mit einem Fünfzylinder quer eingebaut vorne.
Und die waren noch selber entwickelt, ne?
Ja, nichts von PSA oder von jemand anderem.
Das gab es dann später. Das waren dann die Vierzylinder, die teilweise nicht mehr von Volvo kamen, ne?
Genau. Ja. Die alten werden jetzt schon höher gehandelt, auch beim V70, der ist super beliebt. Ich war vor zwei Monaten mit einem Freund in Italien und habe einen Alpha GTV hochgeholt und als Schleppfahrzeug hatten wir einen Volvo V70 mit 380.000 Kilometern.
Also eingefahren, ganz frisch.
Genau, eingefahren, war eine lange Fahrt und dann haben wir mal im Netz geguckt und die sind schon schwer zu kriegen und relativ teuer. Das ist ja so aus Mitte bis Ende der 90er Jahre und der V70 mit dem Fünfzylinder, der ist schon heiß begehrt, weil das gilt so auch noch immer noch als unkaputtbares Auto, ne?
Und die kriegst du ja auch nur mit hohen Kilometerzahlen. Also ja, genau. Das ist jetzt nicht so, dass du die noch irgendwie mit guten 100.000 bekommst. Das ist lange vorbei, die Zeit. Die Leute lassen die Autos nicht los, ne? Die, wie du sagst, sind gut, sind qualitativ gut, zuverlässig, also das ist klar, da fährt man die halt bis in den hohen sechsstelligen Bereich rein.
Ja, genau wie du sagst. Und ich habe meinen VW-Bus jetzt in der ehemaligen Fiat-Werkstatt gebracht hier vor Ort. Und der Besitzer fährt auch einen V70 Volvo aus dem Jahrgang und er sagt, den verkaufe ich nie.
Ja.
Den behalte ich. Ja.
Sehr schön. Haben wir doch einen fließenden Übergang schon zu Bodo gefunden. Das hast du sehr gut gemacht, Lars.
Ja, also meine Leseempfehlung vor allem für jemanden, der vielleicht noch keinen Oldtimer hat und sagt, Mensch, ich will mal gucken, was es sonst noch so gibt. Vielleicht ist der Traum-Oldtimer aktuell nicht erschwinglich. Dann hat man hier eine sehr aktuelle Ausgabe, in der man eben, wie gesagt, 1800 Fahrzeuge sind da drin. Ein paar sind ein bisschen intensiver behandelt, ein paar Fahrzeuge. Und dann hat man einen guten Überblick, was aktuell los ist. Und dann ist es ja noch 6 Wochen, 7 Wochen, eher 7 würde ich sagen, dann geht es in Bremen ja los mit der Oldtimer-Messe, die Bremen Motor Show. Und da gibt es ja in der Garage, also es gibt einmal in der Halle 2 ist das, glaube ich, oder nee, Halle 5 ist das. Halle 5, da gibt es einmal Privatverkäufe, aber eben auch in der Garage, in Parkhaus, so das Wort habe ich gesucht, genau. Im Parkhaus auch Privatverkäufe und das ist so der erste gute Ort, meiner Meinung nach, wo man auch sich nochmal einen Überblick holen kann und da kann man auch durchaus auch mal ein Auto kaufen und wenn man vorher die Motor Classic Spezial Oldtimer und Geld 2024 gelesen hat, dann weiß man auch ein bisschen, in welchem Preisrahmen man für sein Auto sich bewegen sollte. Und vielleicht findet man ja ein Fahrzeug, was man gar nicht auf dem Zettel hat, so im All, weil man es eben auf der Straße nicht sieht oder wie auch immer, was einem aber sehr, sehr gut gefällt und ins Budget passt.
Ich hätte mal gleich eine Aufgabe für dich, während Bodo gleich seine Zeitschrift vorstellt, was er uns mitgebracht hat. Guck du doch mal rein, was ein 850 T5R momentan so für Marktwert hat.
Ich gucke mal, was hier drin steht.
Genau.
Bodo, hast du was mitgebracht? Ja, weiß ich eigentlich, aber was?
Ich habe keine Zeitschrift mitgebracht. Ich habe ein Buch mitgebracht, was ich auch schon damals als junger Kerl hatte. Und das Buch heißt Billige Autos. Das knüpft so ein bisschen auch an deinen Artikel aus. Und das geht halt an so um die Autos unter 2000 D-Mark damals. Und das ist, glaube ich, im Eichborn Verlag erschienen in den 80ern. Von 2 Autoren, die dann technisch sich billigen Autos annehmen und die fand ich recht lustig mit ihr beschreiben. Ne? Da sind dann alle Autos aufgegliedert oder nicht alle, aber die damals viel gehandelt worden von Opel, VW, Fiat. Und dazu gibt es dann immer Einschätzungen, worauf man achten soll beim Kauf. Und es gibt auch immer Urteile, ne? Und das zum Beispiel möchte ich einmal vorlesen beim Opel Ascona A und B, gebaut von 73 bis 81, gibt es dann immer ein Urteil am Ende. Und da steht dann zum Beispiel, sticht ins Bürgerliche, korrektes Blech, korrekter Wiederverkauf, brauchbarer Wagen, der aber etwas teuer im Unterhalt ist, sportliche Spießer, der sich den Manta nicht getraut hat, recht abhängig vom Baujahr. Und so geht das dann über alle Autos. Die Franzosen kommen da leider nicht gut weg. Also da wird dann...
Das hätte ich dir vorher sagen können.
Ja, da steht dann so, bei Renault steht, glaube ich, zum Beispiel die Marke mit der schwachsinnigsten Modellpolitik. Ja, genau. Bei der Franzose mit der schwachsinnigen Modellpolitik, technisch durchweg eine mittlere Katastrophe, erfreuen sich diese Autos vor allem bei Personen großer Beliebtheit, die Kostenrechnung, Posten wie Reparatur, TÜV und Wertminderung nicht einbeziehen. Ne? Ja, und das ist, sowas haben wir dann früher durchgeblättert und geguckt. Und da sind dann auch immer so wie in den Schwacke-Listen Einschätzungen, was die wert sind. Das ist ein Buch, was sich wiederentdeckt hat, das uns damals einerseits belustigt hat, aber wo wir auch viel geguckt haben nach den Schwächen von den Autos halt. Und dann habe ich noch ein Buch auch mitgebracht, oder was ich immer gerne gemacht habe oder immer noch gerne gemacht habe. Das habe ich mir mal im Urlaub in den Niederlanden mit meinem Bruder gekauft, als wir noch keine Kinder hatten.
Lass uns mal ganz kurz bei deinem ersten Buch bleiben. Also zum einen, wenn du uns noch mal kurz den Titel verrätst für unsere Zuhörer und Zuhörer, falls sie da Interesse dran haben, sich das noch mal zuzulegen.
Genau, das kann man bestimmt noch bei Amazon, wenn man das googelt. Das Buch heißt Billige Autos, Band 2, Steckbriefe aller Marken, wo sie rosten, wie sie laufen, was sie kosten. Von Achim Schwarze und Axel Lange, verlegt bei Eichborn und ich glaube 86 rausgekommen. Und es gibt einmal einen technischen Leitfaden, worauf man achten soll. Und dann gibt's halt immer die lustigen Beschreibungen für die Autos, dass dann beim Fiat Retmo, der wird dann natürlich Spaghetti Golf genannt und es gibt da sehr blumige Beschreibungen und ganz schöne Einschätzungen, die aber auch technisch ganz interessant sind. Ne? Und ich habe gesehen, die Bücher gibt's noch bei Amazon und man bewegt sich dann bei 6-7 Euro und kriegt dafür eine ganze Menge an Informationen, glaube ich.
Das finde ich großartig, diese Idee, weil es ist ja nichts anderes als eine Kaufempfehlung, die dann abgegeben wird.
Genau. Ja, ist ja auch ein super Geschenk, ne? Also ich habe jetzt auch gerade nur ganz kurz bei Amazon gegoogelt, da gibt es dann billige Autos Band 2 von dem Achim Schwarze, ne?
Genau.
Sagtest du, und Axel Lange. Genau, und da kostet das Taschenbuch 3,29.
Also das kann man sich dann selbst leisten, wenn man so viel Geld in die Oldtimer steckt, wie wir das machen, dass man immer wieder reparieren muss.
Na, aber das ist doch auch ein super Geschenk. Ja, weil das ist humoristisch geschrieben. Also das ist ja für jemanden, der ein bisschen was mit Autos anfangen kann und 40 plus ist mindestens, ne? Dann ist das das perfekte Geschenk, finde ich eigentlich.
Sehr cool.
Ja, hast du denn halt auch viel um die Brot- und Butter-Autos halt, ne? Es geht dann auch viel um die Audis, Alfa, und da sind keine Ferraris oder jetzt Supersportwagen drin. Es geht so um das bürgerliche Auto, die damals unterwegs sind, auch Mercedes. Mercedes kommt natürlich wieder besser weg als die Franzosen. Schwäbische Wertarbeit.
Das ist keine Überraschung.
Vorbildliche Verarbeitung und Zuverlässigkeit. Die großen Benziner teuer im Unterhalt, dafür aber das amtliche Cheferlebnis. Teile und Reparaturen sehr teuer. Der Diesel ist zu Unrecht so beliebt, in Klammern lahm, laut und teuer im Unterhalt, als auf den ersten Blick geschätzt. Ja.
Gibt es denn da ein Auto, wo du sagst, das ist da damals noch als billiges Auto klassifiziert, aber wenn man sich den heute holen würde, muss man schon tiefer in die Tasche greifen? Also die Preise werden sich bei allen natürlich verändert haben, das ist klar, aber wo du sagst, da gibt es so einen eklatanten Sprung?
Ja, es gibt bei Alfa hat er, ne? Also Alfa ist ja auch so eine Marke, ich habe nie einen Alfa gehabt, bei mir war immer so ein bisschen Ziel, ich wollte mal vor alle Marken mal irgendwie mal besessen oder gefahren haben, aber nicht nur gefahren, auch besessen haben, und bei Alfa mangelt das noch ein bisschen, und da hat er die Alfa Giulia drin. Und hat natürlich auch wieder Schwächen geschrieben, extremer Roster, Rahmenbruch am Lenkgetriebe. Hat aber dann beim Urteil geschrieben, tolle Straßenlage, spritziger Halbsportwagen, Traumwagen, der es überhaupt nicht bringt, wenn man ihn in unserer Preisklasse angeboten bekommt. Nur was für spezielle Liebhaben. Und dann aber, der Wagen wird zum Sammler-Oldie, ne? Und das ist ja auch passiert mit der Giulia oder mit alten Alphas. Das hat er schon erkannt, ne?
Ja.
Oder? Ja.
Sehr cool. Eine Giulia, wenn wir jetzt mal als Sprint GT Veloce nehmen,
ja,
liegt so bei 40.000 im Zustand 2.
Ja.
Gucke ich gerade eben in meiner Zeitschrift nach. Was hast du uns noch mitgebracht? Du hast gesagt, du hast noch ein zweites Buch.
Ja, ich habe noch ein zweites Buch. Ich war immer Fan auch von diesen großen Jahrbüchern von Auto, Motor, Sport. Kam damals auch immer so ein Jahrheft raus, wo dann alle Testberichte zusammengefasst waren. Da habe ich mich immer drauf gefreut. Und ich habe mir einmal, als ich mit meinem Bruder, hatte ich ja gerade schon gesagt, im Urlaub war in den Niederlanden an der Nordsee. Im Winter hatten wir Langeweile und dann sind wir in eine Buchhandlung gegangen und haben da einen Autokatalog gesehen, in Niederländisch, wo alle Autos mit Bildern und kleinen Beschreibungen drin sind. Und das fand ich auch total interessant. Da ist auch immer so eine kleine Preiseinschätzung bei im Zustand A, B oder C. Aber das ist halt sehr umfassend halt, ne? Und da kann man halt drin stöbern, wenn dann solche Marken kommt, die vielleicht mal unter durchrutschen, englische Marken, amerikanische Marken, italienische Marken. Und da ist vorne ein Inhaltsverzeichnis mit allen Marken drin. Und da ist sogar Ford, ist nochmal nach Deutschland, Frankreich, England, Amerika gegliedert. Und die ganzen Amerikaner, Fraser, Nash sind drin. Und dann die Engländer mit Wolseley und Lang. Kester und Armstrong, Sidley. Ich mache das eigentlich ganz gerne mal. Und das war auch, was Lars sagte, auf der Messe kam jemand vorbei und da ging es um die Marke Iso, Rivolta und Iso Lala. Und das sind so kleine Marken, die keiner kennt. Und da gibt es dann wirklich Autobücher. Da ist sogar noch das Originalpreisschild von damals drauf. Das hat damals 16 Euro gekostet, ist aus dem Jahr 2002. Ja. Und das ist wirklich umfassend. Da sind Bilder von jedem Auto drin, von jedem Ami. Und das brauche ich auch manchmal als Nachschlagewerk, weil was ich gut kenne, sind so die Autos, mit denen ich groß geworden bin. Aber vor Krieg bin ich ganz raus, sage ich ganz ehrlich. Und auch so bei Supersportwagen bin ich auch erst durch die Messen reingekommen, auch durch die Retro Classic in Paris, die nach der Bremer Messe ist. Da sieht man dann Autos und ich möchte dann immer ein bisschen mehr erfahren, was ist das für ein Auto, was gab es da noch, und dann kann ich da nachschlagen. Das zum Beispiel auch Fassel Vega war so eine Marke, die mir als Kind einfach nicht untergekommen ist, weil es den wahrscheinlich in Südafrika nicht gab, aber sowas entdeckt man dann in Paris auf der Messe und da kann man sich dann noch ein paar mehr Infos holen. Ne?
Das ist so lustig. Ja,
wunderschöne Autos.
Das ist so lustig, dass du dieses Buch da jetzt vorgestellt hast, weil ich vor einer Woche am Bahnhof am Kiosk war, die ja immer eine größere Auswahl haben, und da habe ich genau so ein Buch in der Hand gehabt und habe es nur nicht gekauft, weil ich es nicht mit ins Gepäck mitnehmen konnte. Es war jetzt mir dann zu schwer, aber ich weiß, das kriege ich da, da werde ich nochmal zuschlagen, wo halt alle Automarken erfasst sind, alle Modelle mit Bildern und ganz kleinen Texten dazu, wo so stichpunktartig die wichtigsten Eckdaten genannt werden. Also finde ich großartig, sollte jeder an für sich, der sich mit Autos auseinandersetzt, der das als Hobby hat, tatsächlich im Bücherregal stehen haben. Und auch das wieder eine tolle Empfehlung zu Weihnachten, wer noch keine Idee hat oder noch was sucht für einen Petrolhead, wie wir das sind, dann hätte man da einen tollen Geschenkvorschlag. Großartig. Sehr schön.
Gut. Ja, das waren so meine beiden Bücher. Der Katalog hier ist von 2002. Ich habe das aber auch schon in anderen Ländern gesehen. Das ist dann meistens in der Landessprache. Und es gibt halt auch immer noch eine kleine Einschätzung von den Preisen, gegliedert nach A, B oder C. Und es ist dann auch lustig, finde ich, weil es dann wirklich bei 2002 aufhört und wir mittlerweile jetzt ja schon Autos haben, die danach schon zum Youngtimer oder auf dem Weg zum Klassiker sind. Ne? Und die fehlen dann halt. Ne? Deshalb müsste ich da mal wieder nachkaufen, aber es ist ja bald Weihnachten. Ich bin gespannt, was ich da bekomme. Ne?
Hast du verstanden, Lars? Er ist gespannt, was er da geschenkt bekommt.
Genau.
Naja, Bodo hat ja Kinder. Ja. Die auch Podcast hören können.
Jetzt spielst du den Ball gleich weiter. Gefällt mir.
Und die sind sicherlich ratloser als ich.
Ja.
Was man dem Papa so schenken kann, weil meine Töchter, die stehen ja auch vor mir und sagen, Papa, ne, und sag nicht immer das Gleiche. Weil das Gleiche ist, was ich seit Jahren sage, sind liebe Kinder. Reicht mir.
Ja.
Als Geschenk.
Und du hast es nie bekommen. Du hast den Wunsch nie erfüllt bekommen.
Doch, ich habe ihn bekommen, aber die sind gut geraten. Da habe ich
das weiß ich
Glück doch gehabt und versucht, das dazu zu tun, was geht. Aber sie sagen immer, das bekommst. Aber sie sagen tatsächlich, sag nicht wieder, liebe Kinder, kriegst du eh nicht.
Du kriegst das, was du verdienst.
Ja, jeder kriegt, was er verdient. Ja, aber dein Literaturtipp fand ich auch gut, Lars. Das finde ich auch spannend. Da muss ich mal gucken. Vor allen Dingen auch der Lancia Delta Integrale. Das ist aber ja auch schon, finde ich, mehr als das Durchschnittsauto. Das ist ja auch auf den Messen, bewegen wir uns da ja teilweise auch schon bei 70.000 oder 80.000 Euro. Ne? Das ist ja schon
nicht unproblematisch. Ja,
in der Zeitung, ne? sind jetzt nicht nur super günstige Fahrzeuge drin. Was halt hier nochmal sehr detailliert drin ist, der Volvo Zustand 2, der liegt so bei 30.000 Euro.
Ja, siehst du mal.
Das ist jetzt auch nicht so wenig Geld, ist aber für das Auto, was man kriegt, ziemlich wenig Geld. Da ist so ein Preisbarometer als Tachometer quasi, ne, als dargestellt von günstig bis teuer, und da liegt er halt noch im grünen Bereich auf der linken Seite, also noch vor Mittel. Ja, also da liegt er. Was halt auch hier aufgelistet ist, ist ganz spannend. Also anschaffen ist ja das eine, aber dann will man ihn ja auch aufrecht halten. Und wir drei sind uns ja einig, die Autos sollen gefahren werden. Wir sind ja eben keine Fahrzeugsammler oder wir machen das ja aus Leidenschaft und nicht, weil wir irgendwie darauf spekulieren, damit Geld zu verdienen oder so. Und deshalb ist hier die Rubrik Service und Kosten, die da halt auch drin ist, die ist, glaube ich, ganz spannend. Und das Keilriemenwechsel zum Beispiel um 60 Euro steht hier drin. Motorölwechsel mit Filter um 100 Euro. Und Motorrevision, da machen sie eine große Spanne, 5.000 bis 10.000 Euro. Aber Trotzdem kann man hier Krümmer erneuern, 600 bis 700 Euro. Wasserpumpe erneuern, 350 Euro. Also das ist hier so nochmal aufgelistet. Dann Arbeiten an, also das Arbeiten am Motor, dann gibt es nochmal Arbeiten am Fahrwerk und Bremsen etc. Also prüfen und einstellen der Achsgeometrie zum Beispiel um die 120 Euro und so weiter. Und dann haben sie tatsächlich so 7, 8 Firmen auch noch aufgelistet, also Adressen gleich, die sich dann um diese Fahrzeugtypen kümmern. Ne? So, also das ist das Spannende. Hier ist, dass sie ein bisschen detaillierter reingehen in die eigenen viele einzelne Fahrzeuge, aber eben auch die Nebenkosten, die man gegebenenfalls hat, wenn man nicht selber schraubt. Und also Bodo ist dann jemand, der schon mal auch einen Motor tauscht. Ne? Das mache ich nicht. Also ich bin also Scheibenwischer tauschen, ja, aber wenn es dann darüber hinausgeht, das ehrlich gesagt, oder ich hatte nie die Zeit, vielleicht jetzt beruflich gab es ja Veränderungen bei mir, vielleicht ist das ein Zeitthema gewesen, weil an für sich finde ich es schon ganz spannend, aber hier kann man halt auch einmal gucken, ah, okay, das Auto finde ich interessant, was bedeutet das dann nachher eigentlich so an Nebenkosten, und wenn ich jetzt mir einen hole, wo eine Motorrevision fällig wird, obwohl ich es nicht wollte, ne, bei aller Sorgfalt und Probefahrt etc. Was kommt dann auf mich zu? Das ist halt auch das ganz Spannende. Ja.
Das ist schön, dass das damit aufgeführt wird. Dann ist das wirklich ein Rundumschlag in deiner Motorklassik Spezial. Sehr, sehr schön. Ich habe natürlich auch was mitgebracht. Und du hast es ja vorhin gesagt, ich habe ja so ein leichtes Fable für eine Marke. Böse Zungen nennen mich ja jetzt auch schon Mercedes-Mackie. Also oder Maybach-Mackie, das wäre auch nicht schlecht. Oh. Ich habe die Autobild Classic mitgebracht, Dezember 24, Ausgabe Nummer 12, weil ich einfach nicht dran vorbeigehen konnte. Das ging nicht. Da ist ein Auto, was wir, Lars, schon oft genug besprochen haben, wird hier abgefeiert. Und ich gebe jetzt mal einen Tipp. Die Legende wird 40 steht als Überschrift da. Und jetzt Bodo, Lars, du bitte nicht, weil du weißt, um was für ein Auto es geht. Um was für ein Auto könnte es sich handeln? Die Legende wird 40 und das ist ein Mercedes.
Ja, das ist, glaube ich, relativ easy. Das ist auch in der Presse. Es wurde ja sogar, glaube ich, mal auch gesagt in den Zeitschriften, dass es in Deutschland der beliebteste Old- und Youngtimer ist. Das müsste dann der W124 in all seinen Variationen sein.
Also, Bodo, was soll ich sagen? Du bist halt ein Profi. Ja, Volltreffer. Das ist perfekt. Und was ich halt sehr lustig fand, das hat die Autobild sehr gut gemacht, Autobild Classic, 124 Fakten zum Mercedes W124. Und ich habe ja schon ein bisschen Kenntnis, was dieses Auto angeht. Wir hatten selber so ein Auto in der Familie gehabt, 300er, erste Serie.
Was wäre denn dein, Mackie, was wäre denn dein Lieblings-W124?
Tatsächlich
mit. Du kannst dir jetzt irgendeinen kaufen.
Tatsächlich mittlerweile ein T-Modell. Und ich wäre auch bei den Sechszylindermotoren, also ein 320. Das ist aber so das Vernunftauto. Und wenn es jetzt um die Leidenschaft geht, dann wäre es ein A124, also sprich das Cabrio.
Ja. Und Bodo? Ja, ich bin auch Kombi-Fan. Ich habe das Auto oft gefahren. Ich bin ja vom Beruf Fotograf und das war, als ich Assistent war in Hamburg, unter den Fotografen sehr beliebtes Auto, weil große Ladefläche, robust, schnell auf der Autobahn. Das hat viele Vorteile gehabt, war auch wunderschön zu fahren. Und finde ich, hat auch noch dieses alte Mercedes-Layout von den Armaturen, von den Anzeigen, was mich persönlich am meisten anspricht. Und ich bin damit ja auch ein bisschen verbandelt, du ja auch, Lars, weil unser Standnachbar auf der Bremen-Messe, Alexandro, hat ja auch einen W124er als 500e oder später E500. Das haben sie ja mal getauscht. Aber ich persönlich würde den 400er, oder ich glaube, der hieß erst 420 und dann...
Erst 400, 400, E400 und dann 420e.
Dann, genau, genau. Den würde ich nehmen, weil den kannst du von außen nicht erkennen und ich würde mir dann hinten diese 200D dran, das 200D-Ding ranmachen und damit die Leute ein bisschen schockieren. Aber das wäre so mein Traum als Limo, als 400er, man sieht nichts von außen und hat den Sound und die Performance.
Es gibt ein einziges Merkmal, woran du den 400er erkennst. Das erkennst du nämlich bei allen 6-Zylindern und 8-Zylindern. Die haben zwei Auspuffendrohre, während alle anderen... Ja. Da gibt es eine Ausnahme okay. beim Diesel, das habe ich auch hier erst dazugelernt. Alle anderen haben bloß ein Auspuffrohr. Und das waren so Sachen, da haben wir früher als Kinder, als Jugendliche immer drauf geachtet. Wie viele Auspuffrohre ja. hat er? Oder wie sieht der Kühlergrill aus? Wie viele Lamellen hat der? Weil da gab es ja dann auch Unterschiede bei der S-Klasse, ob du einen 12-Zylinder hast oder nur einen 6-Zylinder oder so. Also, das ist hier super beschrieben. Die haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Modelle vom E250 Diesel als Leichenwagen über 200er D-Taxi, was ich auch super spannend finde, über ein 500er bis hin zum 500er E und halt diese 124 Fakten übers Auto. Und da habe ich jetzt mal so ein paar Fakten zusammen, die ich mal hier ganz kurz vortragen möchte. Einige Sachen sind uns allen bekannt, andere Sachen habe ich verdrängt, aber die sind mir dann wieder in Erinnerung gekommen, als ich es gelesen habe. Und zwar ist das der 124er das erste Auto von Mercedes, was bei der Markteinführung Qualitätsprobleme hatte. Und da haben sich die Taxifahrer beschwert und demonstriert. Und die haben gesagt, wir wollen die Autos zurückgeben und möchten stattdessen 123er haben. Also das Vorgängermodell. Und als ich das gelesen habe, habe ich das wirklich wieder, da kam so eine alte Erinnerung hoch. Ich kann mich daran erinnern. Wenn du mich so gefragt hättest, hätte ich es nicht sagen können, aber in dem Augenblick, wo ich es gelesen habe, habe ich es dann wieder gewusst. Und die Folge dieser Proteste war, dass es ein spezielles Verstärkungsprogramm für Taxis gab. Die hatten dann, wir hatten es hier gesagt, unter anderem verstärkte Stoßdämpfer, Federn und üppiger dimensionierte Bremsbeläge. War nämlich auch so ein Thema, dass die Bremsbeläge so schnell runter gewesen sein sollen. Das war hier zum Beispiel ein Thema, was sie gehabt haben, fand ich super spannend. Dann ganz viel zu den Firmatik-Modellen an Informationen, den Allradmodellen, die ich so auch nicht auf dem Schirm hatte. Als Beispiel wusste ich nicht, dass das eigentlich gar kein permanenter Allradantrieb ist, sondern bis 20 km/h beim Anfahren regelt der, wenn er irgendwo Schlupf findet auf alle vier Reifen und dann eigentlich nur, wenn er während der Fahrt irgendwie einen Schlupf aufbaut. Das war mir überhaupt nicht bewusst.
Also ist der dann auf Null oder macht
dann der ist er Hinterradantrieb ansonsten.
Aber also Null vorne und 100% hinten oder 70-30, weil also die viele moderne Autos, mein GLC, den ich hatte, da war ja dann auch, also je nach Fahrmodi, beim neuen Auto jetzt, ne, je nach Fahrmodi ist dann eben mehr auf der Hinterachse oder weniger auf der Hinterachse. Bei Sport ist halt irgendwie, ich glaube, 80-20 oder so. Und Normalbetrieb ist wohl 70-30. Und wenn du dann Schnee eingibst, dann macht er, weiß ich nicht, 40-60 oder 50-50.
Nee, genau. Also hier schreibt die Autobild Classic, die fahren ab einer Geschwindigkeit von 20 km/h mit Heckantrieb. Und auch beim Bremsen. Das
wusste ich nicht.
Und das wusste ich halt auch nicht. Und auch beim Bremsen und mit eingelegter Differentialsperre bleibt es ausgeschaltet, wegen des ABS, damit das funktionsfähig bleibt. Und erst, wenn unterschiedliche Raddrehzahlen an Vorder- und Hinterachse auftreten, erhält die Hydraulikeinheit einen Regelimpuls und dann bist du auf Allrad. Also ich wusste das nicht. Ich dachte immer, es ist tatsächlich permanent, aber das ist immer eine Definitionsfrage. Was ich auch interessant fand, dass die Firmatik-Fahrzeuge die am seltensten gebauten Fahrzeuge sind. Ich habe es jetzt irgendwo gelesen, habe es aber nicht auf Anhieb hier jetzt gefunden.
Es war bei Mercedes. Mercedes war
34.177 Fahrzeuge gibt es mit Firmatik. Und angesichts der
Mercedes hohen... Mercedes war ja nicht so ein Allrad- also nicht so bekannt für Allrad, ne? Audi hat ja da das Marketing hochgeschoben, ja. Aber mit der Skischanze, ne, wo der hochfährt.
Quattro, ja, genau.
Ja. Aber bei Mercedes war ja nicht so bekannt, das ist ja jetzt erst gekommen. Ist ja auch jetzt erst moderner geworden, ne? Es ist
irgendwie durch die ganze SUV-Welle, ne? Schwingt das mit dabei. Was ich auch lustig fand, und da kann ich mich selber dran erinnern, du hattest am Kofferraum so einen kleinen Drucksensor, das heißt, wenn die Kofferraumklappe zugeht, dann geht das Licht im Kofferraum aus. Und du konntest diesen Stift, diesen Sensor sozusagen rausziehen, damit die Kofferraumbeleuchtung aufhört zu leuchten, wenn der Kofferraumdeckel offen ist, damit du die Batterie schonst. Wenn du also länger den Kofferraumdeckel aufhattest, ging das Licht nicht automatisch aus, war ja bloß so ein Türkontakt sozusagen, sondern da konntest du den Stift rausziehen, dann war das Licht aus. In dem Augenblick, wo du den Kofferraumdeckel dann wieder zugemacht hast, wurde der wieder reingedrückt und dann war er wieder auf Normalstellung, sodass, wenn du das nächste Mal den Kofferraumdeckel aufgemacht hast, das Licht wieder an war.
Ich behaupte, dass 90%, die das damals gefahren sind, nicht wussten.
Also ich wusste es, weil wir dran rumgespielt haben.
Das war ein Feature, was sicherlich sinnstiftend ist, aber vielleicht der Fotograf, ich weiß nicht, ob er lange ein- und ausräumen muss, der wusste es vielleicht, Bodo.
Aber ich wusste es nicht, also wir hatten auch. Also
das weiß keine Sau.
Also ich wusste es nur, weil wir dran rumgespielt haben als Kind. Kann ich mich ganz genau dran erinnern. Hatte der 190er meiner Meinung nach auch. Und auch ein Feature, was ich nicht wusste, was aber Sinn macht im Nachhinein. Du hast ja bei Mercedes früher immer im Heckdeckel das Warndreieck drin gehabt.
Ja.
So, und die Modelle hatten eine Automatik drin, wenn du einen Aufprall hattest, einen Unfall hattest, dass der Kofferraum automatisch aufgeht. Der hat
ja das wusste
der stand ja eh auf unter Zug, sage ich mal. Der ist ja eh immer automatisch hochgegangen. Wenn du geöffnet hast, den musstest du ja nicht hochklappen. Und beim Unfall hat er sich automatisch entriegelt, damit er hochklappt, damit du hinten das Warndreieck siehst.
Ja, das wusste ich. Da gibt es ein Werbevideo tatsächlich zu.
War mir also, komplett
gab neu. Es damals, ja. Da haben die damals Werbung mitgemacht.
Also war mir komplett neu, fand ich aber spannend. Und wie gesagt, dann haben sie hier einen großen Bericht, Kaufberatung. Wo sind die Schwachstellen, die Rostnester, ab welchem Modelljahr gibt es ja Mopf 1, Modellpflege 1, Modellpflege 2, wo man drauf achten muss. Dann haben sie die Entstehungsgeschichte. Tatsächlich ging der Auftrag 1979 bereits raus, den Nachfolger vom 123er zu entwickeln. Und da haben sie hier ein paar schöne Studien, die sie zeigen, sowohl Skizzen als auch dann Tonmodelle 1:1. Also wer sich für einen 124er interessiert, der kommt nicht um diesen Bericht hier drumherum. Auch sehr schön. Wir haben gerade über einen 500er gesprochen. Jeder von uns weiß, dass der 500er eine Kooperation war mit Porsche. Die Rohkarosserien sind von Sindelfingen nach Stuttgart gegangen zu Porsche. Dort sind die Kotflügelverbreiterungen rangekommen etc. Dann ist das Auto wieder zurück zum Lackieren nach Stuttgart gegangen. Hintergrund war, dass die Autos zu breit wurden für die Produktionsstraße bei Mercedes und deshalb hat man das direkt bei Porsche gemacht. Man hat dadurch natürlich auch Porsche unter die Arme gegriffen, denen es finanziell damals überhaupt nicht gut ging und mit so einem Auftrag sind die wirtschaftlich dann über die Runden gekommen. Was ich jetzt zum Beispiel nicht wusste, diese Kotflügel, die so verbreitert sind, die sind in Handarbeit verbreitert worden und basieren auf den normalen Kotflügeln. Man hat da wirklich einen Teil angeschweißt. Ich dachte ja, da gab es neue Presswerkzeuge und die sind neu gestanzt worden, aber die sind alle in Handarbeit verbreitert worden. Fand ich auch eine interessante Info, die ich vorher nicht kannte. Und was beim 500er ja auch besonders ist, die Scheinwerfer sind ja ganz besondere Scheinwerfer. Es sind nicht die normalen Scheinwerfer vom 124er, sondern das Nebellicht ist nach unten in die Heckschütze, in die Stoßstange gewandert. Das sind die Nebelleuchten vom 129er. Und das hat den Hintergrund, dass ein erhöhter Kühlbedarf beim Motor da ist und die Kühlluft unterhalb der Scheinwerfer zusätzlich angesaugt wird. Also nicht nur über den Kühlergrill und wo auch immer das sonst am Auto die Frischluft dazugekommen ist, sondern auch explizit unterhalb der Scheinwerfer. Und dadurch musste man die Scheinwerfer anders bauen. Und das ist ein großes Problem, wenn du jetzt zum Beispiel einen Steinschlag hast in der im Glas von der Streuscheibe von der Lampe, dann kriegst du keinen Ersatz. Das ist schwierig, da gibt es keine Ersatzteile momentan. Und ja, ein jeder, der so ein Auto hat, kann sich glücklich schätzen, wenn das im unversehrten Zustand ist. Und dann können wir gleich den Bogen spannen. Da wird halt auch in dem Artikel hier über die Ersatzteilvorsorge oder Versorge gesprochen. Und da gibt es auch eine Info, die ich nicht kannte. Es gibt ja mittlerweile die Mercedes-Benz Heritage GmbH, also die sich um die Oldtimer kümmert. Eine eigene Firma halt im Rahmen des Mercedes-Konzerns. Und die lassen jetzt Teile wieder nachfertigen. Also die haben großes Interesse daran, dass die Ersatzteilversorgung gerade auch für dieses Modell weiterhin gesichert ist. Und die suchen aktuell neue Lieferanten, die alte Teile wieder auflegen können, weil zum Teil gibt es die Werkzeuge gar nicht mehr dafür, es gibt die Unternehmen gar nicht mehr, die das hergestellt haben, und die haben jetzt tatsächlich Ausschreibungen laufen, dass Teile von anderen Firmen neu aufgelegt werden. Fand ich ganz spannend, das zu lesen, und ist natürlich auch sehr erfreulich, wenn man bei so einem Fahrzeug, was ja immerhin auch die Baureihe ist, die am zweitmeisten gebaut worden ist. Der 123er ist noch öfters gebaut worden, aber das ist ja ein Fahrzeug mit Millionenstückzahlen, dass Mercedes sich da weiter darum kümmert, dass die Fahrzeuge versorgt werden.
Und über ein AMG steht da gar nichts drin?
Oder? Nee, über ein AMG steht tatsächlich gar nichts drin.
Weil ich habe doch den 124er, also den A124, den habe ich als AMG mal gesehen. Und das ist auch ein echter gewesen, oder nicht?
Also,
aber gut, das war halt damals dann noch nicht
Teil. Das war noch nicht Teil von Mercedes, genau.
Wann Mercedes AMG gekauft hat, das weiß ich gar nicht, wann das war.
Das war meiner Meinung nach erst später, weiß ich aber auch nicht so 100%, aber sie haben hier.
Was war das, Bodo, wann das Mercedes gekauft hat?
Das weiß ich nicht, wann AMG Teil von der Mercedes-Gruppe wurde. Ich kannte das nur als Tuner. Das war ja früher auch ein unabhängiger Tuner.
Das war ein unabhängiger Tuner, ja. Aber wir haben doch mal jemanden bei uns auch getroffen. Der hatte das Cabrio war doch ein AMG, oder?
Das ich weiß nicht, ob die AMG Teil hatte oder ob es da ein komplettes AMG Auto gab. Die unterscheiden ja manchmal, ob es so die Felgen von AMG oder Teile von AMG
also
oder
gibt, ob es ein Auto. Es gibt ein AMG, das ist hier bei den 124 Fragen mit dabei. Es gibt ein AMG 300 E5.6. Das ist die erste Limousine der Welt, die über 300 km/h fuhr, und ist auch bekannt als The Hammer.
Okay.
Den kenne ich in der Tat, aber der ist natürlich nicht von Mercedes angeboten worden. Also ist jetzt nicht so, dass du zu Mercedes hingehen konntest und sagen konntest damals, ich hätte gern die AMG-Variante, sondern du bist mit einem Mercedes zur AMG gegangen und die haben den dann umgebaut.
Ja, genau, das ist der Unterschied, und deshalb ist der da nicht mit aufgeführt. Okay.
Richtig. So, und abschließend.
Der Hammer war aber der Hammer. Also das war halt, ne? Und das Cabrio, was ich da gesehen habe, sah schon gut aus.
Das Cabrio ist sowieso ein Traum. Also gehört zu meinen absoluten
Favorites. Ja, das schönste und sinnvollste Cabriolet, was es gibt, meiner Meinung nach.
Ja, da schließe ich mich voll an. So, und abschließend einen Artikel, den möchte ich nicht unerwähnt lassen, hat auch mit dem Stern zu tun, leider trauriger Hintergrund. Bruno Sacco, langjähriger Mercedes-Designer, ist am 19. September diesen Jahres verstorben, und die Autobild Classic hat hier so einen Rückruf. Rückruf, wie sagt man?
Nachruf.
Rückruf ist wieder thematisch woanders.
Im Rückspiegel den Nachruf.
Wäre schön, wenn man den zurückrufen könnte, wieder den Bruno Sacco, aber das geht leider nicht. Also hat einen Nachruf geschrieben, wo so ein bisschen seine Karriere dargestellt wird. Und er hat zum Beispiel damals auch mit der Pagode mitgearbeitet, das wusste ich nicht. Und er ist der zweite Designchef nach Paul Brack, der damals die Pagode maßgeblich designt hat, eingeführt worden oder zu Mercedes gekommen. Und das erste Modell, was er wirklich selber gemacht hat, sein erstes Projekt, war tatsächlich das T-Modell vom 123er. Und das wusste ich halt nicht. Ich wusste dann, die S-Klasse hat er gemacht, den 126er, den 190er hat er gemacht und dann halt auch, wie gesagt, Modellpflege beim 124er war auch sein Thema. Die Beplankung, die mit der Modellpflege 1 dann rangekommen ist, nennt man ja umgangssprachlich auch Sakkobretter. Das ist ihm auch zu verdanken. Und ja, die große Kohl S-Klasse, den 140er hat er gemacht, den 129er, den wir heute schon besprochen haben, bis hin zum S-Klasse Coupé, was ich auch super finde, der C215 mit dem Vier-Augen-Gesicht und dem so spannungsgeladenen, gebogenen Dach. Sehr, sehr schön. Also gelungene Zeitschrift, wieder mal Autobild Klassik, eine sichere Bank, sehr dick auch, 174 Seiten sehe ich gerade. Und ein Muss für alle W124er-Liebhaber. Und darüber hinaus auch andere tolle Artikel, VW Scirocco, Rolls-Royce Corniche. Also kann ich nur ans Herz legen. Das ist meine Leseempfehlung jetzt.
Jetzt bist du so über den Scirocco rübergesaust, weil das natürlich kein Mercedes ist, aber das ist natürlich auch ein hoch emotionales Auto, finde ich. Und haben ja auch mal eine Neuauflage gemacht, die ja dermaßen nicht anschließen konnte an das, was der Scirocco mal war. Ne?
Was meinst du, den Corrado? Oder es gab ja einen Scirocco 2 und dann kam der Corrado, ne?
Ja, aber den, ich finde ja sogar, man kann über den letzten Scirocco sprechen, der auf Golfbasis dann war. Der lange nach dem Corrado kam, finde ich ja auch interessant. Aber das habe ich ja bewusst nicht gesagt.
Ach so, ja, aber den, genau, richtig. Also ne, ich meine gar nicht, der Corrado G60, das war auch nochmal so ein Auto, was eigentlich jetzt, genau. Und nee, ich meine den Scirocco Golfbasis, also den geschoppten Golf eigentlich. Das hat halt nichts mit dem legendären Scirocco 1 oder 2 zu tun. Und so ein 1er Scirocco, das ist einfach, das ist schon ein Auto.
Der habe ich ganz bewusst nicht genannt. Der ist 50 Jahre übrigens alt, weil ich ja möchte, dass die Leute zum Kiosk gehen und sich die Zeitschrift kaufen.
Ja, Bodo, das ist tolles Auto. Der Scirocco ist auch ein super tolles Auto. Und ich habe mal einen Scirocco 2, durfte ich mal fahren von Berlin nach Braunschweig und wieder zurück. Und das war sensationell, wie der in die Baustellen rein und wieder raus ist. Also wirklich, das ist ein wirklich sportliches Auto, richtig sportliches Auto, richtig gute Leistung, marschiert ordentlich nach vorne, lässt sich super fahren, tolle Straßenlage und war begeistert. Ich bin morgens hin und abends zurück bin nicht geblitzt worden und es gab damals noch nicht irgendwelche Blitzerwarner oder sonst irgendwas. Also ich habe mich schon an die Verkehrsregeln gehalten, aber da, wo es ging, ging's. Ne? Auf der A2 gibt es ja ein paar Strecken, wo man früher mal auch Gas geben konnte. Und das hat er gemacht. Der ist marschiert. Das ist ein tolles Auto.
Okay, jetzt wollen wir den Scirocco nicht übergehen. Dann Frage in die Runde. Scirocco 1 oder 2?
Scirocco 1. Also bei mir eindeutig Scirocco 1, das Original. Das hat auch ein guter Freund von mir gehabt. Es war damals sogar große Diskussion, als er ihn gekauft hat, ob man ein Auto mit 180.000 Kilometer kaufen kann. Also er hat ihn damals mit 180.000 Kilometern gekauft. Das war 1,6 Liter, glaube ich, mit 85 PS. So ein Auto hat ja nichts gewogen, auch wie der erste Golf GTI, die waren ja unter 1.000 Kilo, die waren ja bei 800 irgendwas Kilo und dann mit 85 PS. Und bei mir eindeutig Scirocco 1 mit dem Spucknapflenker.
Ja.
Mir ist jetzt nicht mehr geläufig, wie hieß denn das bei VW mit den Tacho, diese gewölbten Tachoscheiben, da gab es glaube ich auch einen Namen für, beim Golf und beim Scirocco gab es ja diese spitz gewölbten Tachoscheiben vorne und da gab es, meine ich, auch einen Spitznamen und der ist mir entfallen, da müsst ihr mir jetzt helfen.
Boah, also Spucknapf Lenkrad hätte ich dir noch sagen können, aber
ja, das mit der Tachoscheibe weiß ich gar, das habe ich gar nicht auf dem Zettel, ehrlich gesagt, Bodo, das weiß ich nicht. Bei mir wäre es aber auch der Einser, weil der noch, der ist so finigraner. Das ist so ein bisschen wie mit dem Einser Golf und dem Zweier Golf oder dem, also Cabrio jetzt, Einser Cabrio und Zweier Cabrio, was ja auch das Einser Cabrio ist. Ich finde dann den Einser immer noch, also die waren noch feiner. Also die waren, die wurden dann, da war ja dann so dieser Wechsel, dass VW ein bisschen dicker und kompakter geworden ist, so vom Erscheinungsbild her, alles so ein bisschen geschlossener. Und ich fand eigentlich, oder ich finde im Vergleich dann das ein bisschen ursprünglicher. Deshalb wäre es bei mir auch ein Scirocco 1. Ich wäre sehr unentschlossen bei der Farbe, weil es gab halt einfach, also es ist kein typisches schwarzes Auto, finde ich. Und ich bin ja eigentlich, im Zweifel kaufe ich ein schwarzes Auto. Finde nicht, dass der in Schwarz zeitgenössisch genug ist. Also der war ja damals auch, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt in Schwarz gab. Wahrscheinlich schon, ne? Aber er ist ja eher Bordeaux oder Gold oder Weiß. Ja, so, ne, das sind ja eher so die, oder Blau, ne, das sind ja eher so die Farben. So,
also
ja.
Bei mir wäre es tatsächlich ein Scirocco 2. Das jetzt nicht zu verwechseln mit dem Scirocco, der dann später auf Golf 5 Plattform kam, der 2008 kam.
Nein, es kam von 81.
Das war ein Facelift, ne?
Genau, von 81.
Das war ein bisschen, genau, es war ein Facelift, aber es war ein ziemlich heftiges Facelift, der war komplett anders.
Genau, und er sah halt, für mich ist ein Scirocco immer so ein Tuner-Auto, und ich erinnere mich an ein Modell, komplett in weiß, mit weißen Felgen, so einer richtigen Tuner-Stoßstange vorne, so eine Schürze dran. Das ist das Auto, das ist für mich ein Scirocco. Weiße Spiegelkappen, die eckigen Lichter, nicht die runden Lichter und so. Das ist, der könnte auch von Carmine kommen, weißt du, vom Tuner. Und das ist das, was ich mit dem Scirocco verbinde. Das wäre mein Traum. Und auch bitte wirklich den weißen. Schneeweiß. Von oben.
Ja, das war, glaube ich, ein Sondermodell. Es gab ein Sondermodell auch in Schwarz. Und hier bei uns ein Dorf weiter, 6 Kilometer, ist ein ehemaliger VW-Händler, was jetzt eine Tankstelle nur noch ist. Und da ist noch der Showroom. Und da stehen noch 4, 5 alte VW drin. Und da steht noch ein nagelneuer Scirocco in Schwarz drin. Da kann ich mal gucken für dich, Mackie, was der kostet. Und dann müssen wir den weiß umlackieren. Ne?
So machen wir das. Oder Schwarz dann für Lars.
Ja, genau.
Folieren, ne? Folieren, ja. Ist das was ihr mögt? Das war ja auch in dieser Zeit, also als dann der Scirocco 2, also als das Facelift kam, da fing ja dann VW an, auch Radkappen in Wagenfarbe anzubieten. Ne? Da gab es den Polo Fox zum Beispiel, der dann rote Radkappen hatte.
Ja, stimmt.
Und so, ist das was, vermisst ihr das? Mögt ihr das? Also wenn die Felge, ob Radkappe oder Alufelge, wenn das so in eins, also wenn das zueinander passt, also farblich zueinander passt, ist das gut?
Also spannendes Thema, Bodo, du zuerst. Ich habe da eine Meinung dazu.
Also ich mag es nicht. Ich mag gerne Stahlfelgen an alten Autos, ja. Also die nackten Stahlfelgen und dann mit den Kappen, auch bei VW, das gab es auch beim T3 Synchro, mit den Narbenkappen.
Die haben Narbenkappen, dann, genau, die haben die kleinen in der Mitte.
Genau, und dann eine schöne gelochte Stahlfelge finde ich schön, und auch bei alten Volvos Tiefbettfelgen finde ich schön, und Alufelgen, ich mache es gerne original, es gibt ein paar Felgenhersteller, ja, aber so bunte Alufelgen von Fremdherstellern, das ist absolut
nicht. Ich meine schon, also diese, das war ja...
Ja, beim Fox oder bei den Sondermodellen dann, ich mache keine bunten, lackierten Radkappen. Irgendwann platzt der Lack ab, dann sehen die komisch aus. Ich bin für die nackte Stahlfelge.
Ich sehe das ganz anders. Wenn du heute mal guckst, heute haben sie alle nur noch Alufelgen. Es gibt ja fast keinen mehr mit Stahlfelgen. Und dann haben sie zwei Farben. Entweder sind sie Silber oder sie sind schwarz beziehungsweise dunkelgrau. Ja. Das ist schon mal ärgerlich, es gibt keine Vielfalt mehr. Und mit den Radkappen hast du natürlich eine Vielfalt. Und jetzt bin ich wieder bei Mercedes. Früher, die Blechradkappen, die waren alle mitlackiert in der Farbe des Fahrzeugs. Beziehungsweise beim Cabrio, bei der Pagode, war es die Farbe des Daches, des Hardtops. Du hast ja immer einen Hardtop dabei gehabt, das konntest du in einer anderen Farbe bekommen. Und wenn du zum Beispiel eine silberne Pagode siehst, aber du hast schwarze Raddeckel, dann ist das richtig so, wenn das Hardtop auch schwarz ist. Von daher, ich finde das absolut cool und ich bin auch ein Fan von Stahlfelgen. Ich denke mal an Land Rover Defender. Damals mit weißen Stahlfelgen, weiß lackierten Stahlfelgen. Das ist doch super.
Aber das war auch ein Sondermodell. Nö. Das war ja das, was sie jetzt neu aufgelegt haben mit dem Türkis.
Nö. Ich glaube, die alten Land Rover hatten oft auch in Wagenfarbe die Felgen lackiert.
Ja. Mhm. In Wagenfarbe, teilweise hier dieses Grün. Da gibt es ja jetzt wieder diese 75-Jahr-Modell-Edition. Die sind da auch wieder in dem Grün. Die Felgen haben sie da gehabt. Ich habe den auch mit blauen Felgen gesehen. Immer Stahlfelgen. Also ich finde das super, wenn es bunt ist. Gefällt mir. Und mir gefallen auch bunte Radkappen. Polo Fox finde ich super. Aber du hast natürlich vollkommen recht, Bodo. Es muss gepflegt sein. Wenn der Lack abgeplatzt ist, dann muss man es halt mal auch eine Radkappe lackieren.
Ist ja auch bei dem Mercedes W124er gab es ja auch viel mit Radkappen. Mein Mercedes, den ich mal besessen habe, war ein 190D und da habe ich die Radkappen abgemacht, weil ich fand das einfach cool, einen weißen 190D mit schwarzen Stahlfelgen. Das war so ein bisschen dirty, das fand ich einfach cooler und war nicht so spießig halt. Ne?
Da war ich mehr der Spießer. Wir hatten auch einen 190er gehabt, aber schon mit Sakko-Brettern. Und auf dem Sakko-Brett hast du oben drauf eine Chromleiste gehabt. Zumindest beim 124er, beim 190er nicht. Und dann hattest du dazu passend die Radkappen, weil die oben quasi abschlossen mit der Chromleiste von den Sakko-Brettern. Und dann hattest du also rundum um die Radkappe einen Chromrand gehabt. Und das sind so kleine Details, fand ich großartig.
Das ist schon spießig, ja.
Ja, ich hatte
kommt da um die Ecke hier und haut mir doch mal schön links und rechts eine hinter die Ohren.
Das ist spießig. Ja, das finde ich gut. Na, es sieht ja gut aus. Es hat ja was. Also das ist ja gar keine Frage. Ich habe es schon ein paar Mal im Podcast, glaube ich, erzählt. Ich weiß noch, ich hatte ja mal einen Kumpel, oder den habe ich immer noch, aber der, also als wir dann so als gerade Führerschein bekommen und dann haben wir eine Ampel angehalten und dann hat so ein K-Brauner 190er neben uns, also es gab so eine braunen Metallic, irgendwie so, also so eine wirklich Farbe, die erdfarben, sage ich jetzt mal.
Naturbetont.
Der hat dann neben uns geparkt und er ist total ausgeflippt. Er fand den mega und wir haben ihn alle angeguckt und dachten, der ist vom Mars. Aber heute, ein 190er in diesem wunderschönen Braun, also wenn ich den, wenn das gerade irgendwie passen würde vom Preisgefüge, würde ich mir den tatsächlich kaufen, glaube ich. In der Hoffnung, dass er von innen auch braun ist. Oft ist er grau, also ab und zu sieht man ihn braun außen und dann ist er grau innen. Das finde ich nicht so stimmig. Es gab aber eben auch braunes Interieur und das ist dann, und das fällt in die gleiche Kategorie, aber ist irgendwie cool.
Und dann hast du,
ja, weil das ist so zeitgenössisch.
Dann hast du jetzt drei Varianten zur Auswahl. Schwarze Stahlkappen, Stahlfelgen, Radkappen in Silber drauf oder Gullideckel. Was machst du dann unter deinem kackbraunen 190er? Sagen wir mal so, wie es ist.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Na, ja.
Aber auf. Der hat ja, aber da, aber es gab doch damals auch schon eine Alufelge für das.
Ja, Gullideckel. Aber
den Gullideckel. Ja. Dann den Gullideckel.
Ja, ich finde, es kommt ein bisschen auf die Motorisierung an. Also ich finde, ein Gullideckel am 190D, weiß ich nicht. Ja. Also da finde ich meinen mit schwarzen Felgen in der ersten Serie ohne Beifahrer-Außenspiegel, weil Beifahrer-Außenspiegel waren extra.
Genau, ja, kostet Geld, ja.
Ja, gab es nicht. Ne? Und ja, da finde ich so ein 190D mit Gullideckel, weiß ich nicht. Aber die Sechszylinder-Modelle oder auch ein die schickeren Modelle oder gut ausgestattet, da würde ich auch Gullideckel machen. Aber so ein Brot- und Butter-Benz 190er oder den kleinen Vierzylinder, da finde ich, kann man auch gerne mal eine Stahlfelge fahren.
Bodo, ich merke schon, du bist der Mann mit Geschmack. Und dann haben wir auf der anderen Seite Lars, der ja auch ein Spießer ist, wie er gerade zugegeben hat hier, mit seinem Gullideckel, die er raufmachen will. Nenn mich noch einmal Spießer, mein Freund.
Ich habe mich dahin entwickelt. Ja, vielleicht ist es der Einfluss oder das Alter oder beides.
Was ich erschreckend finde, wenn ich einen 190er irgendwie auf einer See in Realität oder auf einer Messe, wie klein das Auto ist. Ne? Wir sind mittlerweile so gewohnt, halt, dass wir so fette Autos haben, die neuen Autos. Und wenn man dann daneben steht, dass man einmal sieht, wie filigran und wie klein das Auto ist. Das hat mich teilweise erschrocken. Oder ob ich, vielleicht auch, weil ich dicker geworden bin oder so, aber ich weiß es nicht. Also mich hat das ein bisschen erschrocken.
Das ist so. Da hast du vollkommen recht. Ist ja auch eine andere Generation, wenn wir früher, also ich habe meine Kindheit im 124er und im 190er verbracht auf der Rückbank. Da habe ich natürlich eine andere Vorstellung vom Raumverhältnis, als wenn ich mich da heute reinsetze. Ja, ist doch ganz klar. Hast du vollkommen recht.
Ja, das ist so, ja. Ich habe irgendwo so einen Short gesehen mit dem Sträter. Da wurde er gefragt, wie war deine Kindheit? Und er sagte, alle Möbel waren zu groß. Nee, aber mir geht das genauso. Ich bin ja in einem 245 aufgewachsen, Volvo. Sage ich nochmal dazu. Das war ja damals, also mein Vater wurde dann von seinen Kollegen immer der Kapitän genannt, ne? Weil er eben so einen großen Kombi gefahren ist, in Orange. Wenn du heute vor diesem Auto stehst, denkst du, also sehr niedrig, ne, auch.
Niedrig, aber trotzdem groß.
Also so im Vergleich, ja. Ne, es war halt damals was ein super großes Auto. Und wenn du den halt heute nehmen, so richtig große Kombis, weiß ich nicht, haben wir ja nicht unbedingt. Aber weil es dann doch immer wieder in den SUV dann landet. Also die Leute, die sich einen sehr großen Kombi kaufen wollen, kaufen sich dann doch am Ende meistens ein SUV. Es sei denn, sie wollen irgendwie was besonders stark motorisiert. Ein Fünfer-Kombi ist natürlich nach wie vor, ne, so ein 45 oder sowas ist natürlich nach wie vor ein großer Kombi. Die E-Klasse finde ich gar nicht so groß, auch die ganz neue. Die war früher auch größer, also so ein 124er T-Modell, das ist ja eine Kathedrale, ja. Ne? Also wenn du da hinten aufmachst, das ist ja unglaublich, wie groß der ist. Das ist jetzt heute bei der E-Klasse, ist immer noch ein großes Auto, nicht falsch verstehen so, aber das hat nicht mehr so diese
Raumgefühl vielleicht.
Dieses Raumgefühl vielleicht, ja genau, vielleicht
ist aber
das, wie auch immer. Auf jeden Fall der 245 heißt der, glaube ich, der ist dann nicht mehr so. Also damals war das ein Riesenauto mit drei Kindern, zwei Hunden, gar kein Thema, so nach dem Motto. Das wäre heute schon, da hat sich in den Abmessungen hat sich einiges vertan. Aber es ist ja, ein X3 ist heute wie ein X5, ja. Ne?
Aber das ist das ist der Punkt.
So weiter,
das liegt an dem Vergleichen, die du hast. Ne? Eine heutige E-Klasse ist nicht kleiner als ein T-Modell von damals. Aber wenn du daneben ein GL stehen hast oder was auch immer für ein SUV, dann denkst du ja, es ist ein Kleinwagen, ne?
Ja, genau.
Es gibt ja immer diese schönen Fotos, wo Modelle nebeneinander gestellt werden. Ein Porsche 911 Urmodell gegen den aktuellen. Die Minis, einen alten gegen einen neuen. Da musst du auch sagen, die Firma muss sich umbenennen. Die müsste Maxi heißen, die dürfte nicht Mini heißen. Also das ist so. Ja? Die Autos wachsen und uns fällt das gar nicht mehr so auf, weil es immer noch größere gibt.
Aber wenn wir jetzt gerade hier dabei sind, nochmal in der Revolution und jetzt hat ja Jaguar ein bisschen mehr preisgegeben. Da würde ich ja mal, Bodo, ich habe mit Bodo noch gar nicht drüber gesprochen, über diese Jaguar-Geschichte, fällt mir gerade ein. Hast du eine Meinung dazu, die du äußern möchtest?
Ja, ich finde es super spannend. Ich finde irgendwie auch mal, ich finde, es hat Mut. Es hat eine ganze Menge Mut, so einen Cut zu machen und eine ganz neue Richtung einzuschlagen. Aber ich finde, alles, was so die letzten Jahre von Jaguar kam, war auch nicht so überzeugend. Ne? Also es fing ja, finde ich, an mit dieser Übernahme mit Ford, als du dann im Jaguar XJ teilweise die Lenkstockhebel vom Ford Mondeo hattest. Ne? Also immer noch ein schöner Motor, auch von der Form im Auto. Aber für mich ist immer beim Auto auch ganz wichtig das Interieur, also die Qualität und die Haptik und die Machart vom Interieur. Und deshalb habe ich auch Probleme mit Amerika. Ich war ein Jahr als Austauschschüler da. Meine Familie hat einen Buick Riviera gehabt. V8, 140 PS, schönes Auto, aber von innen die Machart und die Bauqualität fürchterlich. Ne? Ja. Und ich finde, Jaguar hat einerseits so, wenn ich einen E-Type sehe von früher, von der Form, von der Qualität mit den Kippschaltern, spricht mich emotional total an. Und ich finde, das haben sie verloren und ich finde, das ist eine Chance, wenn sie jetzt einen komplett neuen Weg gehen und mit schön die Seiten qualitativ hochwertige Autos bauen, finde ich, ist es einfach mal ein mutiger und spannender Versuch und ich finde es einfach spannend. Und was ich bisher gesehen habe, sind natürlich Prototypen. Aber ich finde auch mittlerweile, die Hersteller werden mutiger und sie bringen halt auch mehr von den Prototypen in die Serie. Ne? Also ich fahre ja auch als Tagesauto ein Ioniq 5 Hyundai. Ich fand die Studie super und ich finde, die haben halt viel von der Studie mit rübergenommen in die Realität. Und das, wenn das bei Jaguar klappt, finde ich das super spannend.
Also ich muss auch sagen, wir haben uns, glaube ich, noch nicht über die Studie unterhalten.
Nee, wir haben uns noch nicht über die Studie unterhalten. Wir sind auf der Shitstorm-Welle des ersten Werbespots mitgeritten ein bisschen, weil wir auch, wir hatten eben auch ein Fragezeichen, wo geht das hin? Jetzt haben sie das ein bisschen aufgelöst. Sie haben auf jeden Fall ja Aufmerksamkeit verursacht. Also ich glaube, das ist schon ganz gut. Und man muss ja sagen, es ist ja der gleiche Designer, der jetzt auch die aktuellen Land Rover-Modelle designt. Und da gibt's ja kaum jemand, der nicht sagt, dass der Range Rover. Bei dem Defender gibt's immer noch Diskussionen, aber bei dem Range Rover gibt's ja kaum einen Menschen, der nicht zustimmt, dass das ein gelungenes Fahrzeug ist. Also der kann ja was, ne? Und das gibt mir schon Hoffnung für Jaguar, aber es geht halt wieder in eine Preiskategorie, die halt nicht für jedermann dann ist.
Ne? Gut, das war bei Jaguar aber auch schon immer so. Ich muss sagen, ja, wir sind auf der Shitstorm-Welle mitgeritten. Ich sage aber auch zu Recht, weil ich kann das immer noch nicht verstehen, dass man das Logo ändert und dass man auch so einen komischen Schrifttyp wählt. Aber jetzt mal zu dem Prototypen selber. Das Schlechteste an dem Fahrzeug, was mir überhaupt nicht gefällt, ist der Name. Doppel-Null. Ja, bei uns heißt das WC. Aber ansonsten finde ich den Wagen echt spannend. Und der hat von vorne was von einem Audi TT. Also der hat ein Audi-Gesicht für mich. Da könntest du glatt sagen, der hat einen Spaceframe-Grill. Ne? Also diesen Single-Frame-Grill.
So rum. Könnte man jetzt Audi in Schrift ranschreiben, ohne Ringe.
Ja, ne? Dann würdest du sagen, ist ein Audi. Also das Auto finde ich überhaupt nicht hässlich. Und dass es ein E-Auto ist, ja, mein Gott, machen sie halt alle jetzt. Ist auch nicht schlimm. Abwarten, wie es dann nachher in der Realität wird. Also ich nehme die Kritik, die wir geäußert haben, ein Stück weit zurück. Wir haben ja gesagt, wir sind gespannt auf das Auto dann, auf den Prototypen. Jetzt haben wir ihn gesehen. Ich finde den überhaupt nicht schrecklich. Ich finde den, das ist ein gelungenes Fahrzeug. Und Audi kann sich darüber, Audi, siehst du, da sage ich schon, Jaguar kann sich damit auch identifizieren. Ist jetzt echt kein hässliches Auto geworden. Muss man in Natura sehen und vor allen Dingen muss man abwarten, was davon dann auch in die Serie übergeht. Ja, also.
Und man weiß ja auch nicht, ob das so erfolgreich ist. Ich finde Polestar zum Beispiel auch sehr hübsche Autos vom Design gemacht, aber das reicht teilweise, glaube ich, nicht. Also auch dieser neue Polestar ohne Heckscheibe ist auch ganz spannend, aber solche Sachen, glaube ich, sind auch schwierig in den Markt zu kriegen, wenn du als erster ein Auto komplett ohne Heckscheibe baust, ne?
Ja, du musst halt, ja, bei Polestar ist, glaube ich, das Pricing auch ein Thema. Also die war jetzt von der, wenn du sagst, von der Haptik und alles so, das Interieur ist ja, also die Optik außen ist das eine, aber jetzt, da gibt's viele Elektrofahrzeuge, die nicht so ganz hübsch sind, aber die sind dann vom Pricing her, oder die, was heißt nicht ganz hübsch, das ist ja Geschmackssache, aber die nicht die breite Masse des Geschmackes treffen. Das ist so gefällig. Die funktionieren aber trotzdem, weil sie halt vom Pricing her passen. Oder auch mal, wenn wir mal kein Elektroauto nehmen, den Suzuki Aegis heißt der, glaube ich. Ne?
Der schon so aussieht, als ob er einen Unfall gehabt hat.
Genau, aber das Auto funktioniert halt trotzdem, weil das ist ein Kleinwagen, der Allrad hat, von der Ausstattung her und von vom Fahrgefühl aber trotzdem, und alles.
Lars, es gibt Grenzen.
Nein, aber das Auto funktioniert ja trotz
der Optik
funktioniert das Auto. Das meine ich, weil es halt gute Feature hat, gut verarbeitet ist, Allrad. In dieser Kategorie kriegst du ja kaum ein Allrad, ne?
Ja,
aber auch nicht zu diesem Preis. Deshalb, da haben die eine gute Nische erwischt. Und ich glaube, dass Polestar, wenn die das hinkriegen würden, und sie müssten das ja eigentlich hinkriegen, weil das Auto wird zu 100% in China gebaut, wenn sie einen anderen Preis aufrufen würden, den sie ja offensichtlich aus irgendwelchen Gründen nicht wollen, aufrufen wollen, dann wäre das Auto auch viel, viel erfolgreicher. Das Auto und dann würde man es öfters sehen und dann ist es so, wie als das erste Mal der Golf 3 rauskam, wenn du den oft genug siehst, dann fängst du auch an, ihn zu mögen. Also
Ja, und ich glaube, den Polestar, den sieht man einfach zu wenig. Der ist zu wenig auf der Straße. Es war ganz klug von denen, Kooperationen zu machen mit
Volvo.
Mietwagengesellschaften, weil dann kriegst du ihn ein bisschen auf die Straße, ne? So, was auch IQ heißen, nee, wie heißen dieser Schiene?
NIO.
IQ, nee, der, ach, komme ich jetzt nicht drauf. Also die haben auch mit Sixte eine Kooperation gemacht und dann war der gerade in Frankfurt und München, hat man den viel gesehen und jetzt kenne ich auch Leute, die sich den tatsächlich gekauft haben, weil der einfach, die sind dann als Mietwagen gefahren und fanden den ganz gut und ja, dann passt das so, ne?
Ja, kommen wir zum Abschluss, genau. Weil wir jetzt eh schon so auf dieser Elektroschiene sind. Zwei Sachen, die ja, ich noch habe. Ich war neulich auf einer Messe, die hatte gar nichts mit Autos zu tun. Da war aber trotzdem NIO als Aussteller da mit zwei Fahrzeugen. Ja. Ich finde das schon beeindruckend, was die leisten. Die können ja dann auch wirklich teilautonom fahren, haben LIDAR, Radar und was weiß ich für Sensoren da. Aber ich saß in dem Auto und du hast wirklich keine Knöpfe mehr. Was nee. Echt auf den ersten Eindruck sagst du so, oh ja, toll, aber dann denkst du mal ein bisschen nach oder spielst da ein bisschen rum und es ist viel zu ablenkend, im Untermenü irgendwelche Funktionen zu suchen, die du eigentlich normalerweise mit einem Knopf halt erledigst. Und was ich super fand.
Das hat Mercedes-Fahrer, das sind die Knopfkönige.
Ja, natürlich.
Da gab es so viele Knöpfe in der Mittelkonsole.
Und die bedienst du blind.
Auch nicht mehr,
die bedienst du blind, weil du genau weißt, wo der Knopf ist und musst du nicht von der Straße weggucken. Und das andere war, dass die Herrschaften, die da die Autos promoten sollten, keine Ahnung hatten von dem, was da stand. Also da hatte ich mehr Ahnung von der Materie als die und das fand ich dann schon echt schlimm. Also
was ich ja gerne mache, wenn ich auf so einen NIO-Stand gehe, weil dieses Logo ja sehr smart-ähnlich ist, ne? Dass ich sage, ey, der Smart ist aber groß geworden.
Naja, kann man machen. Nee,
ja, das war auf jeden Fall schon mal, dann haben die einen auf dem Zettel.
Zweiter und letzter Punkt, weil wir gerade über Elektrofahrzeuge gesprochen haben und weil es ganz brandaktuell ist. Den R5 gibt es ja mittlerweile als Elektrofahrzeug. Ich glaube sogar, du kannst ihn jetzt schon bestellen.
Ja,
und jetzt gibt's
leider so ein bisschen teurer geworden, als ich gehofft
habe. Ja, jetzt gibt es aber, halt ich mal fest, ein R5, R5 3e, so heißt er. Hm. Und das ist der Ableger, der elektrische Ableger vom Turbo.
Ja. Oh,
das ist Alter Sinn. Schwede, da müssen wir ein Bild posten mit so dicken Backen. Der sieht hammermäßig aus. Das ist wirklich ein bildhübsches Auto, aber für die Rennstrecke meiner Meinung nach. Hat auch super Fahrleistung, 0 auf 100 unter 3 Sekunden oder 3 Sekunden. Das ist, also da, Renault macht im Augenblick ja, vieles richtig.
Ja, finde ich auch, ja. Also den R5 auf jeden Fall, ich finde, sehr, sehr gut von also die Retro-Attituden oder also das haben die wirklich gut transferiert. Das ist wirklich ein Auto, was,
ja.
Was da, also das, was Renault extrem gut macht, macht halt Ford extrem schlecht, ne? Mit dem Capri oder mit dem
Mustang,
genau. Also da passt halt einfach, da werden die Namen
benutzt
für was das Auto nicht mehr hat. Das macht Renault deutlich besser. Und daran sieht man, dass sein Buch auch schon ein bisschen älter ist, Bodo. Was hat er gesagt über französisches Design?
Ja, der hat gesagt, bei Renault hat er gesagt, die Marke mit der schwachsinnigsten Modellpolitik.
Ja, genau, schwachsinnigsten also, Modellpolitik.
Wir posten das mal. Ja, das ist von der Renault-Seite das Bild. Also dicker geht es nicht mehr hinten, die Backen, die da rauskommen.
Ja, Wahnsinns Schultern da reingebaut, ja.
Beim Turbo 2, es gab es bei dem Renault R5, gab es den nicht als normalen Turbo und als Turbo 2 und das sieht ja aus wie der Turbo 2, ne? War nicht der Turbo 2 auch noch mit dem Motor hinten beim Renault R5?
Es gab so eine Variante mit dem Motor hinten.
Das gab es, ja.
Das weiß ich auch, aber da weiß ich, kenne ich die Typenbezeichnung nicht. Aber dass Renault sich traut, das zu bringen, finde ich großartig.
Ja, finde ich auch. Aber was ich auch nicht, das hatte Lars mir, glaube ich, gesagt, da war ich auch nicht so schnell hinterher. Gibt es nicht sogar auch ein R4 als E-Auto jetzt, retromäßig von Renault? Das hat mich auch gewundert. Aber da, den habe ich gesehen, den fand ich nicht so ansprechend wie den R5. Also den R5 finde ich näher am Original und von den Proportionen noch spannender.
Wenn man sich den R4 anguckt als Elektrofahrzeug, hat der sehr viele Designelemente vom Ur-R4, aber die sind leider nicht so prägnant wie beim R5. Und ich finde den R5 auch gelungener und gespannt bin ich auf den Twingo, den sie auch wieder elektrifizieren. Der kriegt dann auch so diese Rundscheinwerfer und so. Da bin ich ganz, ganz gespannt drauf. Also Renault hat hier vieles richtig gemacht und ich persönlich hätte ja nie gedacht, dass wir diesen Podcast beenden mit einer Lobeshymne auf Elektrofahrzeuge. Irgendwas läuft gerade verdammt schief.
Französische Elektrofahrzeuge. Ja, was ist hier schief gelaufen?
Oder was läuft gerade ganz richtig, ja.
Was läuft hier gerade schief, ja. Okay. Vielen, vielen Dank, Bodo.
Ja, gerne.
Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, auch von meiner Seite.
Dass du mit dabei warst und das habe ich gar nicht vermutet, aber das sind ja auch Weihnachtsgeschenketipps dabei rausgekommen sind. Vielleicht packe ich das mal irgendwie in den Titel, dass vielleicht jemand, der auf einen Geschenkesuchtipp ist, dann bei uns mal reinhört, weil so ein Buch seinem Papa schenken.
Nein, nicht nur Bücher, ich wünsche mir ein R5 3e und wenn es bloß für ein Wochenende ist.
Ja, okay. Ich, Bodo, gerne kannst du noch was zum Abschluss sagen und dann würde ich Mackie die finale Verabschiedung überlassen wollen. Bei drei Leuten muss man ja ein bisschen hier
koordinieren,
Struktur reinbringen, ne?
Ja, ein bisschen Ordnung reinbringen. Nein, vielen Dank, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht noch als Weihnachtsgeschenke. Ich habe ganz viele Typen-Kompassbücher unten stehen. Ich weiß jetzt nicht aus welchem Verlag, aber es gibt immer für jeden Hersteller so einen Typen-Kompass. Und da sind dann immer die ganzen Autos drin, die Geschichte so ein bisschen und die einzelnen Typen. Den habe ich von Mercedes, den habe ich von Peugeot. Und wenn vielleicht mal jemand früher so ein Auto gehabt hat von der Marke, ist es immer ganz nett, wenn man diesen Typenkompass hat. Dann habe ich eben parallel nochmal ein bisschen gegoogelt, wie nun dieser Tacho heißt, ne? Der hat einen Spitznamen, ich weiß nicht, ob man den hier so sagen kann, aber vielleicht erschließt sich der ja auch, wenn man diese zwei gewölbten Tacho-Teile hat, dann glaube ich, kann jeder sich denken,
was dabei. Sag mal, was meinst du?
Ich weiß nicht, ich mich da dann zu weit rausziehen, aber der heißt wohl anscheinend wirklich Tittentacho, heißt
der. Also der Vorläufer vom, jetzt wissen wir, wofür der Audi TT steht.
Ja, genau, super.
Genau. Okay. Sehr schön.
Ja, aber vielen Dank nochmal, dass ich Gast sein durfte und ich wünsche allen schöne Weihnachten und alles Gute für euch, ne?
Vielen, vielen lieben Dank, Bodo, dass du zu Besuch warst bei uns hier. Lars, du kannst schon unseren Jingle abspielen. Ich verabschiede uns in den dritten Advent. Und die heutige Folge wird hiermit festgelegt, heißt Tittentacho. Und das werden wir genauso vermarkten. Vielen, vielen lieben Dank, Bodo, dass du da warst. Vielen, vielen lieben Dank, Lars. Es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht und ich freue mich auf die nächste Folge in 14 Tagen.